Hallo, eine weitere Ausgabe des Number One Holistic Health Podcast aus Wien-Tag und jetzt hier in Amsterdam. Wir sind auch schon relativ gut eingegroovt in der neuen Wohnung. Ich würde sogar behaupten, es ist fast schon ein bisschen Alltag. Da ist es eigentlich ziemlich schade, dass wir schon wieder wegfahren. Es wartet nämlich eine große Reise auf uns. Es geht nicht nur nach Japan, es warten auch noch weitere Stops auf uns. Dazu gibt es allerdings in den nächsten Wochen dazu ein gesondertes Reisespecial. Und wie immer versuche ich, dass du bei dem ganzen Trubel am Laufenden bleibst und erfährst, wie du ein schönes, gesundes und achtsames Leben hast. Alles startet mit dem ersten Bissen. Und ein paar Sinnfragen. Und genau deshalb bin ich da. Ich bin die Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch ganz neu bist am Küchentisch. Wir sprechen heute im Gesundheitsthema der Woche über die Sportmythen und was es braucht für maximalen Erfolg, aber auch für maximalen Misserfolg. Und in der Rubrik Rezept der Woche gibt es diesmal ein saisonales Kürbisgericht. Und jetzt im Wrap-up, lass uns mal darüber sprechen, über den Sinn von Klassentreffen. Viel Spaß bei der Folge. Heute im Wrap-up wird es wieder persönlich. Also gleich mal vorweg, ich war noch nie bei einem Klassentreffen, noch nie. Weder Volksschule oder auch die weiterführenden Schulen, auch kein Alumni-Treffen der Uni und ich bin 31 Jahre alt. Na, mir hat nie wer gefragt, beziehungsweise doch. Einmal wurde ich gefragt, da kam ich aber nicht, da habe ich gerade in München studiert und ich hatte irgendwie mit den Prüfungen zu tun und naja, also so wichtig war es mir wahrscheinlich jetzt auch nicht. Auch jetzt bin ich ein bisschen zwiegespalten und ich weiß nicht recht, ob ich zu einem Klassentreffen kommen würde. Also wenn ich ums Eck vielleicht wohnen würde, dann vielleicht. Wobei, ich glaube, ich suche wieder einfach wirklich Ausreden. Darüber habe ich nämlich auch mit einer Freundin gesprochen und sie hat gemeint, ihr Ziel ist, am Klassentreffen mit einem Porsche vorzufahren und eine Louis Vuitton zu tragen. Und was soll ich sagen? Ich bin schockiert. Liebe Grüße an Anne übrigens. Anne ist eigentlich gar nicht so. Vielleicht trägt sie hin und wieder mal so eine Markentasche, das schon. Aber also Protzleben, das ist so weit weg von ihr. Und ich glaube, das macht die Vorstellung vom Klassentreffen mit ihr. Und ich sag's euch, da werden alte Wunden aufgebrochen. Das ist ein komplexes Phänomen, würde ich zumindest jetzt mal mit meiner Küchentischphilosophie behaupten. Weil das ist, ich glaube wirklich, das ist eine Art Verteidigungsstrategie, um sich selbst oder eben anderen, gerade Menschen von früher, denen man irgendwie das Gefühl hat, man muss es ihnen beweisen, schaut, wie ich es geschafft habe und dann führt man XY vor. Und das will ich, solches Gefühl will ich nicht in mir auslösen. Ich will aber auch nicht, dass ich das bei jemand anderen auslöse. Und ich glaube wirklich, dass man sich zu Klassentreffen, zumindest zu einem gewissen Maß, faked man das. Ich würde vermutlich auch zum Friseur gehen und jetzt nicht, weil ich es für mich tue. Nein, die anderen müssen das schon sehen, wie toll ich aussehe. Und so eine Fake-Welt, die habe ich auf Instagram genug. Na danke, da brauche ich es auch nicht wirklich nur im Real Life bei einem Klassentreffen. Ich würde auch vermutlich nicht mit einem Luxusartikel oder teuren Autos kommen. Das ist mir persönlich auch weniger wichtig. Ich würde am liebsten sowieso mit dem Rad kommen. Aber das kann ja auch wieder so ein Mechanismus sein, mich vielleicht so von so einem Konkurrenzkampf von früher zu lösen, zu zeigen, wie man denn anders ist. Verstehst, was ich meine? Natürlich muss ich auch sagen, es kommen sehr, sehr, sehr viele schöne Gedanken auf. Ich denke an ganz viele besondere Menschen, mit denen ich ultra viel gelacht habe. Das war eine Gaudi. Ich denke aber auch an wirklich tolle Lehrer oder Lehrerinnen. Da würde es mich schon interessieren, ob es ihnen gut geht. Natürlich will ich, dass jeder das Maximum aus seinem Leben holt und ich würde mich so freuen, die ein oder andere mal wiederzusehen, nur eben nicht bei einem Klassentreffen, wo alle auf einmal kommen. Also auch die, die man nicht mag, weil die wird es einfach immer geben und wo nicht alles so verkrampft ist und sich so künstlich in Szene setzt. Außerdem, das muss ich auch sagen, ich persönlich, ich bin kein Fan von dicken, fetten Gruppenaktivitäten. Das ist jetzt aber auch wieder, wie gesagt, für mich persönlich gesprochen. Ich bin extrem stark und aktiv beim Zuhören, sowie beim Sprechen unter 4 bis maximal 6 Augen. Alles darüber wird mir schnell zu viel. Das spricht auch wieder für mein introvertiertes Dasein. Ich schalte mich dann einfach wirklich aus. Das ist auch der Grund, warum ich kein Riesenfan von Familienfeiern bin. Ich habe über 20 Cousinen und Cousins. Das ist mir auch lieber, dass ich vielleicht mal mich alleine treffe oder mich mit wenigeren austauschen kann. Also summa summarum, Deep Talks statt lauten Wirtshausgerede. Das ist meine Philosophie. Aber wie gesagt, da ist jeder anders und ich habe auch gut reden. Bei mir findet auch irgendwie nie ein Klassentreffen statt. Gehen wir zum Gesundheitsthema der Woche, Sportmythen und wie du maximal leistungsfähig wirst, nicht nur um beim Klassentreffen anzugeben. Viel Spaß damit. So. Anderes Thema. Es geht um Mythen beim Sport. Ich glaube, wir wissen alle, dass Bewegung gut für uns ist. Es geht allerdings um das richtige Maß und darum, uns definitiv nicht zu schaden und vor allem effizient vorzugehen, dass es uns Spaß macht und dass wir auch wirklich Leistungen innerhalb schnellster Zeit am besten natürlich erzielen. Und daher starten wir mit dem Dehnen. Das ist schließlich wichtig für jeden guten Start beim Training, oder? Naja. Also warum dehnen wir? Ich weiß, wir dehnen, es sollte eigentlich dabei helfen, Verletzungen vorzubeugen. Allerdings gibt es Studien, die zeigen, dass es deine Leistung sogar mindern soll, vor allem wenn es um Sprung oder Schnellkraft geht. Also wir reden jetzt aber hier auch vom statischen Dehnen, also wo du richtig so in einer Pose reingehst. Dynamisches Dehnen, das ist wieder eine ganz andere Sache. Das ist auch gut. So ein bisschen ein Warm-up wird empfohlen. Am besten 3 bis 5 Minuten, lockeres Cardio, nicht so intensiv, einfach nur ein bisschen, ja, dass du ein bisschen angespitzt bist. Nicht nur ein bisschen rumhupfen, sondern auch immer den Bauch aktivieren. Also strecken, beugen, rotieren, alles kurz durchgehen, weil der Bauch fast in jeder Übung beteiligt ist. Und wenn du sagst, du hast heute ein spezielles Training für die Arme oder für die Beine, dann auch hier strecken, beugen, rotieren in den speziellen Regionen. Das Warm-up nicht länger als 15 Minuten machen und solltest du dann zu den Geräten rüberwechseln, dann ist auch empfehlenswert, die ersten Übungen so ein bisschen ohne viel Gewicht auszuüben und dann kannst du auch wirklich ins Workout starten. Beim Trainieren ist die Muscle-Mind-Connection wichtig, zumindest wird das immer mal wieder behauptet. Das bedeutet so viel, dass du mit den Gedanken einen bewussten Fokus auf die Anspannung und Bewegung eines bestimmten Muskels legen kannst. Dadurch kann einfach der Zielmuskel stärker aktiviert und somit effektiver trainiert werden. Das kann aber für Personen, ich sage mal, die gerade am Anfang ihres Trainings stehen, sehr, sehr schwierig sein. Was dazu führt, dass ich zum Beispiel bei einfachen Squats, also einfachen Kniebeugen, auf einmal eine Muskelkater bei den Wadeln hatte. Also ich war halt einfach überhaupt nicht trainiert und gefühlt war meine ganze Beine auf Anspannung, das ist auch okay. Nur wenn du dann den Leistungsumfang mal steigern solltest und du deinen Muskel speziell ausbauen möchtest, zum Beispiel deinen Hintern, dann bringt dir halt dein Wadelmuskelkater nicht so viel. Also mit der Zeit wird es aber besser und du lernst, wie du bestimmte Muskeln während des Trainings aktivieren kannst und aktiv spüren kannst. Aber bleiben wir jetzt erstmal beim Hintern und dem Workout. Ich weiß ja nicht, was du tust, aber ich mache zum Beispiel 3-mal die Woche Sport, 1-mal ins Gym und 2-mal zu Hause. Und ich hau mir da gerne so ein Fitnessvideo rein, vor allem mit der Pamela Reif. Und da ist natürlich die Frage, die immer wieder kommt, kann man so einen Hintern wie den von Pamela Reif bekommen? Was man sieht, ist, dass sie sich bei den Videos auf Kraft und Ausdauer fokussiert. Also sie macht sehr, sehr viele Wiederholungen über einen gewissen Zeitraum. Allerdings ist der Schlüssel zum Muskelaufbau die Intensität. Heißt, man sollte eigentlich weniger Wiederholungen machen, dafür mit viel Gewicht arbeiten, anstatt ein Brennen zu spüren. Denn wenn es brennt oder anstrengend ist, dann muss das nicht wirklich ein Indiz dafür sein, ob das Workout jetzt auch wirklich super effizient für dich ist. Das ist nämlich rein subjektiv. Aber für Anfänger definitiv sinnvoll, so ein Workout mal zu machen. Ich liebe das ja wirklich, sofern du die Übungen natürlich richtig ausführst, da du natürlich Kalorien verbrennst und gegen Bewegungsmangel ankämpfst. Aber ein Booty direkt baust du damit nicht zwingend auf. Wie gesagt, wichtig ist, du musst einen Trainingsreiz setzen und mindestens so wichtig ist natürlich die anschließende Regeneration. Heißt, gerade am Anfang nicht übertreiben. Du kannst zwar jeden Tag trainieren, das wird aber nicht wirklich empfohlen, weil dein Körper einfach Ruhe braucht, sonst wächst da nichts. Wir kommen zu den Problemzonen. Seien wir so ehrlich, wir alle haben eine Problemzone. Ich habe mal eine Freundin gefragt, ob sie eine Problemzone hat und du musst wissen, die hat eine Figur wie ein Magermodel. Und ja, wirklich jeder hat eine Problemzone, auch wenn man es nicht glaubt. Ihre Problemzone waren die Achselhüllen. Ja, ich weiß, was du dir denkst. Du hast vermutlich noch nie über deine Achselhöhlen nachgedacht. Also, hier auch gleich mal so ein kleiner mentaler Boost. Du schaust ja immer nur dahin, was dich stört. Also wenn du nackt vor dem Spiegel stehst, wo schaust du hin? Natürlich auf deine Problemzone. Fokussiere dich stattdessen auf die Bereiche, die dir gefallen, weil die verdienen mindestens genauso viel Beachtung. Und auch zweiter mentaler Boost, nicht alles ist realistisch. Also eine Figur, bleiben wir bei der Pamela Reif, die ist halt einfach nicht, zumindest nicht für mich in meinem Umfang, realistisch. Außer du willst, dass sich mehr als die Hälfte deines Lebens darum dreht und verfolgst vielleicht sogar so einen Leistungsansatz, okay, dann ist das eine andere Sache, aber für uns, ich sag mal normalos, ist das einfach nicht machbar in den Umfang und auch nicht wirklich erstrebenswert. Also nichts gegen Pamela Reif, ich mag die gern, aber zum Beispiel Fitnessmodels, die auf Bühnen gehen, die haben einen Bauch, da sieht man jeden Muskel und sogar Adern. Die laufen auch nicht jeden Tag damit rum. Das ist deren absolutes Maximum nur möglich, kurz vor der Wettkampfphase, durch eine harte Diät. Das ist nicht gesund. Das ist wirklich nicht erstrebenswert. Meine Schwachstelle ist übrigens der Bauch, weshalb ich anfangs auch diesen übermäßig hart trainiert habe. Und guess what? Hat gar nichts gebracht. Das hätte ich mir fast ein bisschen sparen können. Gut, meine Kreuzschmerzen gingen tatsächlich zurück. Das ist vorteilhaft, aber ansonsten war das fast ein bisschen für die Katz, weil erstens vielleicht mein Blähbauch engagiert hat, aber auch, weil ich einfach einen gewissen Fettanteil habe, der bei mir einfach speziell beim Bauch ansässig ist, der meine Organe schützt und absolut lebensnotwendig ist, würde er runtergehen, würde ich mit meiner Gesundheit spielen. Und das wollen wir nicht. Jeder Mensch hat übrigens Bauchmuskeln, auch Kinder, die noch nie damit trainiert haben. Es ist nur immer eine Frage, ob man sie sieht oder nicht. Heißt aber jetzt, statt dir einreden zu lassen, dass es ein Kaloriendefizit braucht, einfach auch mal die positiven Sachen im Körper erkennen und verstehen, dass es keine lokale Fettverbrennung gibt. Das ist ganz wichtig. Also du kannst Fett nicht in einem spezifischen Bereich des Körpers reduzieren. Du kannst jetzt sagen, ich will jetzt nur am Bauch abnehmen, oder ich will jetzt nur bei meinen Achselhöhlen abnehmen, indem du dann nur Übungen für diesen Bereich durchführst. Das funktioniert nicht. Wenn der Körper Kalorien verbrennt, nimmt er Energie in Form von Fett aus dem ganzen Körper, nicht nur aus dem Bereich, der gerade trainiert wird. Genetik spielt natürlich auch eine Rolle. Und wo der Körper zuerst Fett speichert und von wo er zuerst abbaut, ja, ist ein bisschen individuell. Bei manchen Menschen kann das Fett am Bauch hartnäckiger sein, bei anderen vielleicht an den Hüften oder an den Oberschenkeln. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass du jetzt sagst, okay, dann brauche ich eh nicht trainieren. So ist es natürlich auch nicht. Natürlich werden wir definierter und bekommen schönere Bereiche. Also, der Mythos aber, dass das Kaloriendefizit nichts bringt, dann haben wir hoffentlich ausgenockt. Du wirst vielleicht Gewicht verlieren, wenn du jetzt quasi eine harte Hungerdiät machst, aber der Jojo-Effekt ist vorprogrammiert. Stattdessen raten viele dazu, mehr zu essen. Das hört sich zwar paradox an, kann aber dabei helfen, mehr Muskeln aufzubauen, wodurch man natürlich auch wieder definierter aussieht. Vor allem Eiweiß wird empfohlen, aber bitte bei der Ernährung. Also es geht um Sport. Mach die Ernährung jetzt nicht zu einer Religion. Es muss nicht alles High Protein sein. Und auch noch so viele Sportler glauben, sie müssen Kohlenhydrate weglassen. Nein, die Makros, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, die braucht es, um richtig effizient zu sein. Vielleicht bekommst du mehr Hunger, auch wenn du abnehmen willst und deswegen Sport machst, dann trotzdem essen bitte. Ich weiß, es klingt logisch, wird aber trotzdem oft nicht gemacht. Der Körper signalisiert dir, dass er etwas braucht, um zu wachsen. Trau ihm und vor allem verarsch ihn nicht. Wie oft sehe ich, wie sich mit Gemüse vollgestopft wird? Um ehrlich zu sein, lese ich das sogar auch noch in Büchern, dass man Gemüse essen soll, bis der Arzt kommt. Also immer mehr als 50% von deinem Teller soll Gemüse sein. Nein, bei mir kommt zwar auch noch jeden Tag Gemüse, mindestens sogar dreimal, aber in Maßen. Und wenn du zu viel isst, ist dein Verdauungstrakt überfordert, bekommst vielleicht sogar einen Blähbauch, dann bringt dir das ganze Workout auch nichts. Außerdem dehnt sich der Magen. Wie willst du dann wieder mal von normalen Portionen satt werden? Und ganz ehrlich, dein Körper ist ja auch nicht dumm. Vielleicht bist du kurz mal satt, aber wenn das jetzt ist, weil du keinen ganzen Blumenkohl-Intus hast, dann weiß dein Körper ja auch, dass vielleicht das mal gerade 300 Kalorien waren, du aber eine ganz andere Menge und vor allem auch Fett und Proteine brauchst, um nachhaltig und zufrieden satt zu werden. Ist einfach normal. Denk nicht zu viel darüber nach. Nicht, dass du dir damit schadest und dich da gefährlich nahe in einer Essstörung bewegst. Wenn das ganze Thema Ernährung ein zu wichtiges und hohes Maß einnimmt, ist es einfach nicht mehr gut. Aber ein Thema muss ich schon noch anreißen, und zwar die Frage, was soll ich essen nach dem Sport? Also wirklich ganz wichtig, gerade bei Frauen, mach nicht zu lange Pausen. Nicht unnötig hinauszögern, weil du glaubst, dann verbrennst du am meisten Kalorien. Das stimmt überhaupt nicht. Und deine Knochen sind wieder die Apotheke des Körpers. Das heißt, hier bedient er sich. Der ganze Aufbaueffekt hat genau null Sinn. Das heißt, du brauchst was Gescheites nach dem Sport innerhalb einer angemessenen Zeit. Pass auf. Viele glauben ja, dass Sushi so ein super Essen ist. Ein durchschnittliches Sushi-Menü, das hat mega viel Kalorien. Da bist du wirklich beim Menü von McDonald's, und zwar bis zu 700 Kalorien und gerade mal 25 Gramm Protein. Das ist nicht viel. Das ist halt bei dem ganzen Sushi, es ist halt überwiegend so ein Reis- und Zuckergemisch. Jetzt schauen wir uns Fischstäbchen an. Das habe ich übrigens bei einem TikToker gesehen, der hat das super aufgeführt. Also das Fischstäbchen eigentlich ein super Billo-Essen, eigentlich so ein bisschen Fast Food. Jetzt vergleichen wir das Ganze, also auch 700 Kalorien. Das sind in der Regel 14 Fischstäbchen, also schon, ja, ich glaube eine Packung. Ich weiß gar nicht, wie viele das drin sind. Da kommen wir bei Fischstäbchen auf 50 Gramm Protein, also doppelt so viel. Gleich viel Fett wie beim Sushi, Pluspunkt ist sogar bei dem Fischstäbchen, dass sie nur 3 Gramm zugesetzten Zucker haben. Sushi hat 20. Na Halleluja. Also da darf man seine Ernährungsmythen auch gleich mal hinterfragen. Aber hier erstmal zum letzten Mythos, der immer gehypter wird, was ich sehr, sehr schön finde, und zwar Thema Sport und Zyklus. Darüber habe ich hier am Küchentisch auch mal mit einer Expertin gesprochen. Das ist so ein spannendes Thema. Da erstmal der Hinweis: Viele Frauen, gerade Läuferinnen, also die sich quasi im Ausdauersport bewegen, die berichten, dass sie ihre Tage verlieren. Das ist ein Phänomen namens Amenorrhoe. Das bezieht sich auf das Ausbleiben der Menstruation und kann auftreten, wie gesagt, wenn man intensiv Sport betreibt. Dessen sollte man sich schon bewusst sein, aber auch Sportarten, die extrem stressen, wo der Körper auch sehr, sehr viele Stresshormone ausschüttet, wie beim High-Intense-Training, da sagt man, dass es nicht gut für den Zyklus ist, außerdem steigt die Verletzungsgefahr. Man muss einfach wirklich, also das ist immer, okay, kann Tage verlieren, man muss wirklich darauf schauen, ausreichend und ausgewogen zu essen und vor allem den Körperfettanteil nicht zu sehr zu senken. Je nach Zyklusphase kannst du deinen Körper auch unterstützen und entsprechend trainieren. Also die beste Zeit zum Trainieren ist der Beginn der Menstruation bis zum Eisprung. Vielleicht merkst du es ja auch, dass du da in dieser Phase voller Energie bist. Während dieser Zeit kannst du den Muskelaufbau durch Krafttraining gezielt anregen beispielsweise. Stattdessen in der Lutealphase, also nach dem Eisprung bis zur nächsten Monatsblutung, da steht eher die Erholung im Fokus. Vielleicht hast du auch PMS-Beschwerden. Da kann übrigens auch leichtes bis mittelmäßiges Training helfen, diese Symptome zu lindern. Und ansonsten Yoga, Pilates, die können sehr vorteilhaft sein. So, und ich weiß, Thema Sport und Mythen, das war lange noch nicht alles. Wenn du noch Fragen hast, können wir das auch zu einem zweiten Special klären. Hier ging es erstmal nur, ja, die Themen, denen ich zumindest am häufigsten ausgesetzt bin. Und bei dem ganzen Sport kann man auch mal wirklich hungrig werden. Wie schön, dass wir jetzt zum Rezept der Woche kommen. In der Rubrik Rezept der Woche habe ich ein, wie kann es anders sein, ein Kürbisrezept für dich. Kürbis, so sagt man, ist ja die Entschuldigung der Natur dafür, dass der Sommer endgültig vorbei ist. Und zumindest ich sehe der Natur da auch wirklich nach den Kürbis. Das ist mal ein tolles Gewächs. Was so toll ist, ist, dass Kürbis unheimlich vielfältig ist. Also sowohl bei den ganzen Sorten, die es gibt, da blickt ja eh keiner mehr durch, als auch bei der Zubereitung. Es ist unheimlich facettenreich und ich sagte, du kannst kaum was falsch machen. Und ich komme jetzt mit gar keinem abgespaceden Gericht um die Ecke, weil die Einfachheit und der Geschmack für sich sprechen. Das ist diese Woche ein altes Rezept, und zwar mit meinem liebsten Kürbis, den Hokkaido-Kürbis. Den kannst du übrigens auch mit der Schale essen, aber Achtung, das gilt nicht für jeden Kürbis. Und obwohl ich immer ein absoluter Fan vom Restessen bin und gerade Blätter esse und Strunk und die ganzen Schalen von Gemüse, ist hier wirklich Vorsicht geboten. Und eigentlich sollten Kürbisse geschält werden. Ausnahme bilden eben Kürbissorten, wo die Schale leicht und verdaulich ist, sprich Hokkaido. Zuerst tust du den Kürbis putzen und klein teilen und mit ein bisschen Olivenöl und Gewürze 30 Grad backen. Ja, das ist die einfachste, aber ganz ehrlich zugleich auch die beste Möglichkeit, meiner Meinung nach Kürbis zu essen. Das wäre pur zumindest auf Dauer ein bisschen fad. Klar, den ersten Kürbis in der Saison, der wird immer so gegessen, aber dann auf Dauer, auf längere Zeit brauchst du ein bisschen Abwechslung. Deswegen kannst du ein einfaches Pfannengericht draus machen, bisschen mit Lauch und Knoblauch abrunden und ihn mit Bulgur mischen. Also Bulgur, das ist eine Beilage, die ist in 5 Minuten fertig. Dann hast du echt ein blitzschnelles Abendgericht. Das musst du einfach nur mit heißem Wasser übergießen. Du kannst aber natürlich auch je nach Verträglichkeit mit Quinoa oder Reis beispielsweise arbeiten. Und neben dem Kürbis, ich sag's dir, da ist der Datteldip das absolute Highlight. Vertrau mir, eine süße Komponente macht das so aufregend. Der Aufstrich ist vegan und wird mit Seitentofu gemacht. Ein Träumchen. Das genaue Rezept findest du wie immer unten in den Shownotes. Viel Spaß bei der tollen Kürbissaison. Ja, und das war es ja auch schon wieder, die Ausgabe für diese Woche. Erzähl mir mal, was deine Gedanken zum Klassentreffen sind. Ich freue mich ja immer von euch zu hören und ich freue mich auch, wenn du mir 5 Sterne gibst und diesen Podcast an Freunde und Familie empfiehlst. Die Woche ging es ja um den ein oder anderen Sportmythos. Ich hoffe, da haben wir Licht ins Dunkle gebracht und ich hoffe, du weißt, wie du das Maximum rausholst. Übrigens, Seitentofu, super viel Protein, Bulgur, Kohlenhydrate, Gemüse als Nährstoff- und Ballaststofflieferant, da haben wir eigentlich auch wirklich ein tolles Post-Workout-Meal. Viel Spaß beim Nachkochen. Schön, dass du dich dafür entschieden hast, den Küchentisch bis zum Ende zu hören. Schau gerne mal auf meiner Seite www.michaelis.net vorbei für neue Rezepte und Gerichte. Ich wünsche dir alles Liebe. Hoffentlich hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.